Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Mittwoch, der 7. Mai 2025. Willkommen zum 44. Mikrogespräch. Heute wird es um Zölle gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Julian Hinz. Hallo Julian, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Julian, wer bist du und was machst du?
Ich bin Handelsökonom. Ich bin Professor an der Uni Bielefeld für internationale VWL und leite am Kiel-Institut für Weltwirtschaft die Forschungsgruppe Handelspolitik. Und Handelspolitik ist genau das, womit ich mich beschäftige in Forschung, aber jetzt auch gerade in den letzten Wochen vor allem gefühlt, wenn es darum ging, auszurechnen, was denn jetzt passieren könnte, probieren, ein bisschen an der öffentlichen Debatte teilzunehmen und Politikberatung über das Kiel-Institut.
Ja, worüber könnten wir beide uns denn heute unterhalten? Kann sich ja wahrscheinlich gar keiner vorstellen. Aber vielleicht etwas ernsthafter, versuchen wir mal am Anfang ein bis zwei Dinge zu erklären für alle, die dann vielleicht doch nochmal eine Frage haben, was das eigentlich ist. Zum Beispiel, was sind denn Zölle?
Zölle sind Importsteuern, ganz einfach. Also importierte Ware wird besteuert, einfach nur, weil sie importiert wird und von irgendwo anders herkommt. Und es ist also ein historisches Instrument, könnte man sagen. Zölle waren früher deutlich höher als heute, jedenfalls bis zum von Trump verzinkten Zöllen. Aber grundsätzlich, Zölle sind Importsteuern und historisch gewachsen. Man konnte immer sehr gut beobachten, was denn so über die Grenzen kam, weil die gut bewacht waren oder die Häfen, in denen dann ein Bötchen ankam mit frischen Waren. Und das war deutlich einfacher, sowas zu besteuern, als zu besteuern, was denn so im Land so passiert, was wo verkauft wurde beispielsweise oder wer wie viel eingenommen hat und deswegen irgendwie besteuert wurde. Daher hat es so eine historische Berechtigung. Und es ist aber natürlich so, dass wir, also nur beispielsweise innerhalb Deutschlands oder innerhalb der EU uns seit Jahrzehnten oder jetzt innerhalb Deutschlands seit etwas über 100 Jahren, 150 Jahren Gedanken dazu gemacht haben, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, sowas zu besteuern. Und deswegen sind auch in den letzten Jahrzehnten global die Zölle sehr deutlich gesunken auf ungefähr 2, je nachdem wie man aggregiert, da können wir noch eine ganze Stunde drüber zu reden, wie man denn durchschnittliche Zölle berechnet, aber auf ungefähr 2,5-3% ist der globale Durchschnitt von Zöllen.
Und wenn Zölle zu hoch sind, würde man dann einen Anreiz haben, dass Waren in ein Land hineingeschmuggelt werden?
Ja, also im ersten Moment, glaube ich, angenommen, man sitzt auf einer Insel, wo es mit Schmuggel irgendwie vielleicht schwieriger wird, führt das natürlich dazu, dass die Relativpreise sich ändern. Also, dass es günstiger wird, Waren aus dem Inland zu kaufen, die man sonst nicht gekauft hätte, möglicherweise. Und es verzerrt also das, was die Menschen konsumieren und kaufen, zugunsten der heimischen Produktion, aber de facto zu Lasten Gesamtwohlfahrt, jedenfalls statischer Betrachtung. Also es gibt vielleicht schon irgendwann bestimmt, es gibt natürlich schon Argumente für gewisse Formen von Zöllen, aber jetzt mal ganz einfach gesprochen, macht es importierte Waren teurer. Das ist erstmal für die Konsumenten vielleicht weniger, also im Zweifelsfall weniger gut, aber für lokale Produzenten von genau diesen Dingen, die da so besteuert sind, auf die es Zölle gibt, die freuen sich vielleicht schon, dass sie weniger Konkurrenz haben oder teurere Konkurrenz.
Wenn sie denn die Rohstoffe zur Fertigung haben, die sie brauchen und die nicht etwa auch noch bezollt werden bei der Einfuhr.
Genau, also das ist jetzt ein Thema, was jetzt gerade wirklich relevant ist, weil ein Großteil der, also diese Denke von Schutzzöllen, also dass ich jetzt meine lokale Industrie beschützen möchte vor der bösen Konkurrenz von draußen, das ist ja auch durchaus etwas, was man momentan aus der amerikanischen Administration hört, dass man also Produktion wieder zurückholen möchte in die USA, dass man mehr amerikanisch produzierte Autos bis hin zu amerikanisch produzierten iPhones haben möchte. Dass diese Denke kommt aber eigentlich aus einer Welt, in der es noch nicht diese globalen Lieferketten gab. Also, dass die Autos von heute, die iPhones von heute, die werden ja nicht an einem Ort zusammengeschraubt mit allen Komponenten, die auch an dem gleichen Ort magisch auftauchen, sondern da kommen einzelne Komponenten aus unterschiedlichsten Teilen der Welt, die wiederum für deren Produktion auch Komponenten aus unterschiedlichsten Teilen der Welt haben. Und wenn jetzt Zölle verhängt werden, wie das gerade passiert ist in den USA, mit beispielsweise sei es jetzt auch nur 10% für den Rest der Welt außer China, dann trifft es aber eben vor allem auch inzwischen Vorleistungsprodukte. Das heißt, die amerikanische Produktion von Autos, von technischen Geräten, von allem Möglichen wird auch jetzt teurer, weil dort man sich auch die eigenen Vorleistungsprodukte so teurer macht. Also es ist nicht so, dass man hier so ein einfaches Instrument hat, mit dem man die lokale Wirtschaft fördern kann.
Und was sind reziproke Zölle?
Reziproke Zölle ist die Idee, dass man genau die gleichen Zölle dem Handelspartner auferlegt, die er uns oder einem selbst auferlegt hat. Also das ist die Begründung so ein bisschen für das, was die Amerikaner am 2. April verkündet haben, in Anführungsstrichen Liberation Day, Befreiungstag von der bösen ausländischen, nicht-amerikanischen Konkurrenz. So haben die Amerikaner es gesagt. Der Rest der Welt erhebt hohe Zölle, aber auch nicht-tarifäre, nicht-Zoll-Maßnahmen. Also
Umsatzsteuer.
Ja, Umsatzsteuer oder diverse Regularien, wie Sicherheitsvorschriften und so weiter. Also hat man probiert, ganz, ganz viel reinzusprechen in dieses Wort reziproke Zölle. Also die Idee war, dass man sagt, okay, auf der anderen Seite gibt es irgendwelche Beschränkungen für amerikanische Produkte. Wir probieren das jetzt zu spiegeln und wollen genau die gleichen Schranken oder wir werden genau die gleichen Schranken in Form von Zöllen den ausländischen Produzenten dort für den Verkauf in den USA auferlegen.
Wenn ich Zölle über 10% für Zucker habe, dann wollen die da auch 10%.
Exakt. Also genau, ein gespiegelter Zoll sozusagen. Ja.
Ob das Sinn macht oder nicht, lassen wir an der Stelle mal weg.
Es macht keinen Sinn, kann man ganz leicht sagen. Aber
ja, ich glaube, man hat es auch rausgehört, dass, dass wir dieser Meinung sind. Und vielleicht das letzte grundsätzliche Ding, Handelsbilanzdefizit.
Ja, Handelsbilanzdefizit ist die Differenz zwischen dem, was ich exportiere und dem, was ich importiere. Also im Wert. Wenn ich jetzt insgesamt deutlich mehr exportiere als importiere, dann habe ich einen Handelsbilanzüberschuss. Das ist das, was Deutschland lange Jahre, Jahrzehnte hatte. Und ein Handelsbilanzdefizit ist eben genau das Gegenteil, wenn ich deutlich mehr importiere als exportiere. Und das ist der Fall beispielsweise bei den USA. Das, was die Amerikaner jetzt machen, ist, sich das bilateral anzuschauen, also für jedes Land. Also die Amerikaner beschweren sich darüber, dass sie aus China deutlich mehr importieren, als sie exportieren. Und das macht tatsächlich, könnte man sagen, noch etwas weniger Sinn, als sich sowieso über das aggregierte Handelsbilanzdefizit zu stören oder sich über einen Handelsbilanzüberschuss, wie es in Deutschland lange der Fall war, besonders zu freuen, also das Stichwort Exportweltmeister. Die Gründe liegen häufig jedenfalls nicht in der Handelspolitik. So absurd das erstmal klingen mag, aber das sind häufig eher makroökonomische Gründe, weshalb das so ist. Die Amerikaner haben einfach eine deutlich geringere Sparquote, die konsumieren sehr, sehr viel und das heißt, dort wird sehr viel importiert, auch für Konsum und also gibt es noch ganz viel mehr, also gibt es noch sozusagen, dem steht natürlich die Kapitalausflüsse dem entgegen und so weiter und so fort.
Also es ist ja auch nicht so ganz simpel zu sagen, okay, da haben wir irgendwie ein Handelsbilanzdefizit. Wenn man dann auf Produkte guckt, mag das sein. Wenn man dann auf Dienstleistungen guckt, dann ist es wieder genau umgekehrt. Wenn man es zusammenrechnet, das ist ja der Fall mit Deutschland, dann ist es ungefähr ausgeglichen.
Ja, genau.
Da kann man ja schon sagen, also ganz so einfach ist es nicht. Aber Donald Trump behauptet ja, das Handelsbilanzdefizit würde darauf hinweisen, dass Amerika ausgeraubt wird. Aber das würdest du bestreiten, dass man das daraus herleiten kann.
Einfach gesprochen, die Amerikaner bekommen ja das Zeug. Ja, also ich,
sie kaufen
ungewöhnliche, einfach, ja. Also ungewöhnliche Form des Raubs. Also wenn man die ganze Ware bekommt, also das ist ja, könnte ja von der Argumentation her genau umdrehen.
Dann an der Stelle mal so weit. Ich glaube, das war verständlich. Ich versuche jetzt mal so eine ganz kleine Kurzzusammenfassung der Zollvorkommen zu machen, damit wir irgendwie alle auf dem gleichen Stand sind und irgendwie so ein bisschen Eindruck haben, was der da versucht hat, denn unser Anlass für das Gespräch ist ja Donald Trump. Ja. Ich glaube, das wurde mittlerweile auch klar und er hat so eine ganze Kaskade an Zöllen erlassen. Also da waren zunächst Einzelzölle gegen China, gegen Kanada, Mexiko, gegen die EU hatte er angedroht, irgendwie dann aber erstmal nicht umgesetzt und dann plötzlich gab es Zölle gegen die ganze Welt, kann man sagen. Wobei dann wiederum Russland, Belarus, Kanada und Mexiko ausgenommen wurden, weil die einen hatten ja Sanktionen, also Russland und Belarus, und die anderen haben ja bereits Zölle aufgepumpt bekommen, Kanada und Mexiko. Gegen China wurden die Zölle in der Folge auf bis zu 145% hochgesetzt, wobei es aber auch schon Zölle über 100% gab. Deswegen sagt man im Grunde, ja, Waren aus China werden mit bis zu 245% bezollt, wobei das auch wieder nicht ganz richtig ist, denn Solarpanels aus Südostasien und in dem Falle nimmt man China damit rein. Darauf gibt es ganze 3.521 und es gab noch eine Nachkommastelle Bezollung, aber die lassen wir jetzt weg. Und weil das alles noch nicht kompliziert genug ist, hat Trump dann Ausnahmen geschaffen, einerseits für einzelne Produkte von US-Firmen, wie zum Beispiel Elektronik, dann aber auch plötzlich eine generelle 90-Tages-Frist für Verhandlungen, außer für China, erlassen. Da sind wir jetzt einen Monat rum, würde ich sagen, also noch 2 Monate Zeit. In Sachen China hat er dann aber auch wieder einzelne Produkte rausgenommen und China selber hat natürlich Gegenzölle erlassen. irgendwann gesagt, pass auf, das ist jetzt zu dumm, das machen wir jetzt aber auch nicht mehr mit dem Tit for Tat. Und hat dann, als Donald Trump sich etwas beruhigt hat und Ausnahmen generiert hat, selber auch wiederum Ausnahmen generiert. Und die betreffen dann ungefähr so ein Drittel der Importe aus den USA. Und bei diesem ganzen Chaos, das wir da vor uns sehen, also ich glaube, ich kann mal eine Sache sicher sagen, Planbarkeit für die Industrie ist gerade eine schwierige Kiste. Also wir haben ja jetzt ein paar Unternehmenszahlen gehabt in den letzten Tagen. Die haben im Grunde fast alle gesagt, ja, also wir können euch hier dies und jenes jetzt sagen, aber das sagt nichts über die Zukunft, weil wir wissen nicht, wie lange die Zölle jetzt so sind, wie sie sind und wie sie in 2 Monaten aussehen und in welcher Welt wir uns dann befinden. Also es heißt, aktuell sind wir in so einer Art, kann man sagen, Stillstand verfangen.
Wahrscheinlich schon. Also das ist, wenn man selbst ein Unternehmen hat, dann glaube ich, ist man gerade sehr, weiß nicht genau, wo man ist. Und wenn man nicht genau weiß, woran man gerade ist, dann wartet man vielleicht erstmal ab. Und das ist, glaube ich, insbesondere, wenn es um Investitionsentscheidungen geht, also auch um reines Verkaufen von Ware in die USA, glaube ich, gibt es gerade viele Unternehmen, die da erstmal schauen, wie es denn jetzt so weitergeht. Also das ist eine ganz, ganz, ich glaube, also Handelspolitik ist jetzt nicht, wo man so strategische Ambiguität normalerweise erwartet hätte. Das ist ja das, was immer wieder gesagt wird. Also Donald Trump mit seinem Art of the Deal schafft sozusagen eine Unsicherheit, um dann mit einem Deal wiederum Sicherheit zu generieren. Aber diese Zölle, von denen wird ja ganz, ganz viel gleichzeitig verlangt. Also erstens sollen sie ja einen Großteil des Staatshaushalts finanzieren in Zukunft. Gleichzeitig möchte man ja aber sie dann doch wieder senken und einfach nur erstmal jetzt hohe Zölle generieren oder auferlegen, um Freihandelsabkommen mit diversen Ländern abzuschließen. Es ist ja die Rede von Hunderten von Deals, die schon irgendwie in Planung sind mit all den Ländern, wo man jetzt gerade zusätzliche Zölle erhoben hat. Dann gab es den Vorschlag, dass diese Zölle gleichzeitig auch ja ganz viel Geld erstmal einbringen in die Staatskasse. Und das könnte direkt wieder umverteilt werden an die Leute, die jetzt mehr Geld ausgeben müssen für die importierten Waren. Also diese Zölle sollen sehr viele Sachen gleichzeitig machen, die sie überhaupt nicht miteinander kompatibel sind. Eigentlich so, dass man nicht weiß, dass es auch irgendwie klar ist, dass das so nicht langfristig bestehen bleibt. Und dann schafft es Unsicherheit. Und also mir selbst ist nicht klar, ob in 60 Tagen jetzt es einen Deal mit der EU geben wird oder ob in 60 Tagen sich aus diesen 10% wieder 20% werden, wie es am 2. April zunächst waren für die EU. Ja, es ist und bleibt ungewöhnlich. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange mit Zöllen. Also die Eskalation mit den Chinesen ist jetzt ausgereizt und da gab es ja, wie du schon richtig sagtest, auf beiden Seiten ist man jetzt schon wieder zum gewissen Maße zurückgerudert mit bestimmten Ausnahmen, die aber auch wiederum zeitlich begrenzt sind. Also bei den Chips oder Hightech-Importen, worunter beispielsweise auch Laptops und Smartphones und so fallen, in die USA. Die Chinesen haben im Gegenzug knapp ein Drittel der Zölle dann doch wieder still und leise auf Eis gelegt, weil sie auch gesehen haben, diese Eskalation schadet eben auch ihnen selbst. Wobei auch, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, aber dass der Schaden liegt bei all dem so massiv auf amerikanischer Seite, weil sie einfach mit allen gleichzeitig es ist jemand, der in eine Bar kommt und mit allen gleichzeitig sich anfängt zu prügeln, während es für alle anderen, die in dieser Bar sind, gerade dieser eine Typ ist, der gerade mit allen probiert, sich zu prügeln. Ja, also es ist eben dieser eine gegen alle und für alle anderen ist es aber nur ein Handelspartner, mit dem sie gerade das haben. Also.
Aber vielleicht nehmen wir mal an, vielleicht hat er ja recht, der Trump.
Womit?
Naja, mit seinen Zöllen. Also er hat ja eine Begründung, glaube ich, geliefert, hat sogar eine Rechnung da gemacht. Wie würdest du denn diese Rechnung bewerten?
Diese Formel mit der, ja, die ist, sagen wir mal, politisch korrekt sehr vereinfacht, weil die ganz, ganz, ganz viel ausblendet von dem, was tatsächlich so Handelsbilanzen, insbesondere bilaterale Handelsbilanzen, also meine Exporte mit einem anderen Land beeinflusst. Deutschland importiert aus einigen Ländern sehr viel und exportiert nicht so viel in Länder. Oder wir nehmen ein Beispiel, also wenn wir es jetzt auf ein Produkt runterbrechen. Also Deutschland importiert wahrscheinlich Bananen aus Costa Rica, aber exportiert einfach keine Bananen nach Costa Rica und wird es auch nicht tun. Und da können wir auch noch so hohe Zölle dort verhängen. Warum sollte Deutschland jetzt Bananen nach Costa Rica exportieren? Wenn auch, das tun wir auch nicht in dem Moment, in dem wir Zölle auf Bananen aus Costa Rica legen.
Nee, dann machen wir einfach nur unsere Bananen teurer, ne?
Exakt, ganz genau. Also man geht einfach überhaupt nicht an das ran, was da tatsächlich, also erstens blendet man ganz, ganz viel aus. Wie schon gesagt, der Dienstleistungshandel wird komplett ausgeblendet und da sind die USA ein riesengroßer Exporteur. Wir zeichnen gerade diesen Podcast hier auf. Ich sitze an einem Produkt mit amerikanischer Software hier drauf. Ich glaube, der Browser ist auch aus den USA hergestellt. Das sind sozusagen in diesem Moment Dienstleistungsimporte aus den USA. Das wird schon mal ausgeblendet. Dann wird ein Großteil des ökonomischen Sachverstands eigentlich auch ausgeblendet, eben weil es keinen Sinn macht, sich bilaterale Handelsbilanzen anzuschauen. Und dann kommt dazu, dass diese Formel, man kann auch sogar über einzelne technische Schwierigkeiten oder Probleme da sprechen, rein mathematisch, aber es ist natürlich auch so, dass sie einfach ausblendet, dass wenn man jetzt den Handel beispielsweise mit China so viel schwieriger macht, dann werden amerikanische Importeure natürlich probieren, diese Sachen, die sie vorher aus China bekommen haben, von woanders zu bekommen. Weil die Amerikaner nicht auf einmal die gleichen Sachen herstellen können, wie das die Chinesen für sie bisher getan haben. Das heißt, es gibt diese Ausweich, diese Handelsumlenkung, Ausweichbewegungen, die auch von dieser Formel überhaupt nicht irgendwie aufgegriffen werden, was dazu führt, sollte jetzt dieses Regime so bestehen bleiben und die haben diese tolle Formel, mit der sie jetzt die Zölle berechnen für irgendwelche Länder und das regelmäßig updaten, dann wird es ein Hin und Her sein, wer gerade in diesem Moment die Sachen in die USA exportiert, der bekommt dann Zölle, dann ändert sich das wieder. Also es ist ein Game of Whack-a-Mole.
Um es mal plastischer zu machen, also aktuell wird sehr viel über Vietnam umgeleitet. Apple hat zum Beispiel ganz klar in seiner Quartalsberichterstattung gesagt, ja, wir versuchen jetzt möglichst viel in Indien zu produzieren und alles, was wir da nicht schaffen, zu produzieren für den US-Markt. Das wird dann aus Vietnam kommen. Nun wissen wir aber alle, in Vietnam werden keine iPhones zusammengeschraubt mit diesen kleinen Schrauben, wie der Lutnick das da so schön uns vorgeführt hat, sondern die kommen aus China und werden einfach nach Vietnam gekarrt und von Vietnam dann in die USA. Dann kann man wieder sagen, naja, das haben die schon auf dem Schirm. Deswegen gab es dann auch, glaube ich, 46% Zölle für Vietnam. Auch genau mit dem Gedanken, dass ja viel über Südostasien läuft. Oder würde man ja dann vermuten, naja, na gut, dann läuft es halt nicht mehr über Südostasien, sondern über Kasachstan. Ja. Na, also es gäbe ja immer einen Weg. Die Frage ist nur, wie aufwendig die Kette dann dahin ist und ist die Kette günstiger als die Zölle.
Genau.
Außer eben, es gibt dann am Ende 200% für alle.
Ja, dann verabschieden sich die USA aus der Weltwirtschaft. Also nochmal, die Amerikaner zahlen hier die Zeche dafür. Ja, die machen das. Sie, auch in dem Moment, in dem sie diese Zölle auf alle gleichzeitig erheben, und du hattest 4 Länder gerade genannt, ich glaube, es waren sogar 6 insgesamt, die keine Zölle bekommen haben, also Russland, Belarus, weil dort Sanktionen verhängt sind, die laut Weißem Haus, da gibt es sowieso kaum Handel. Gab es übrigens auch vor den Sanktionen kaum. Also Russland, der Handel von den USA mit Russland vor diesen ganzen Sanktionen von 2014 sogar, war kleiner als der mit der Dominikanischen Republik. Nur mal so, um es so in Perspektive zu bringen. Aber auch Kuba und Nordkorea sind auch ausgenommen von Zöllen.
Ah, die habe ich vergessen. Entschuldigung. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu Russland. Da ist es natürlich schon so, USA hat ja ein Problem. Sie beziehen Schweröl aus Kanada. Ja. Und die Raffinerien sind natürlich auf Schweröl ausgelegt weitestgehend. Das heißt, sie können ihr eigenes Öl gar nicht dazu verwenden. Ja. Und es gibt halt noch einen Konkurrenten zu Kanada und das ist Russland. Deswegen bin ich bei dieser Nichtbezollung Russlands ein bisschen hellhörig geworden. Gerade weil wir ja auch merken, dass es da so einen gewissen Verbrüderungsversuch vielleicht auch gibt. Aber aktuell sieht es ja da auch wieder anders aus, sodass man nicht so ganz genau die Sache vielleicht einschätzen kann, warum Russland da jetzt so verschont wurde. Das aber nur ergänzend. Also die Formel macht keinen Sinn, die Herleitung macht keinen Sinn, man schadet sich selber. Das heißt im Grunde aber auch, wir wissen nicht so richtig, was er will, ne? Und man hört das auch überall von allen möglichen Verhandlungspartnern, dass die USA sich im Grunde nicht wirklich äußern, was sie wollen, sondern tatsächlich dann teilweise, wenn dann einer kommt und sagt, naja, also was wollt ihr denn, worauf können wir uns denn einigen, also was ist da so eure Vorstellung, dann sagen die, naja, was könnt ihr denn anbieten?
Ja.
So, und das
Verhandlungen extrem schwierig, wenn eine Partei nicht weiß, was sie will.
Ja, ne? Also das wirkt vor allen Dingen auch so, als ob da einfach nur eine fixe Idee da ist, dass man mit der Aktion irgendwas für sich rausholen kann und es deswegen macht.
Ja, ganz klar. Und auch die Begründung beispielsweise für die Zölle gegen Mexiko und Kanada sind ja auch überhaupt nicht ökonomischer Natur. Da geht es ja überhaupt nicht um Handelsbilanzdefizite, sondern da geht es um politische Fragen, also illegale Migration und Drogenhandel, die damit nicht direkt bekämpft werden sollen, sondern man hat diese Zölle auferlegt auf Importe aus Kanada und Mexiko, weil die Mexikaner und die Kanadier doch bitte mehr dagegen tun mögen.
Was ja aber auch eine Behauptung ist, ne? Also in Sachen.
Ja, das kann ich gar nicht so einschätzen, aber genau, das mag sein oder mag nicht so sein. Ich habe irgendwie gelesen, dass also insbesondere bei Kanada, Grenze zu Kanada ist also insbesondere der Drogenhandel, glaube ich, überhaupt gar kein Thema eigentlich. Und das macht es natürlich auch schwieriger dann für eine kanadische Regierung oder eine mexikanische Regierung darauf vernünftig zu reagieren, wenn man da solche Forderungen hat. Gleichzeitig muss man auch bei den beiden sagen, die sind so exponiert gegenüber den Amerikanern, dass denen das schon, das ist jetzt gerade auch pausiert, jedenfalls, also es gibt dieses Understanding, dass die Güter, die von dem Freihandelsabkommen, was die ja eigentlich haben, untereinander gecovert sind, dass die jetzt nicht diese 25% Zoll haben, aber der Rest eben schon. Und vorher gab es durchaus, ich glaube, es war knapp noch die Hälfte des nordamerikanischen Handels, die gar nicht unter dieses Freihandelsabkommen fielen, weil man da eben nachweisen muss, dass tatsächlich ein gewisser oder sogar ein großer Anteil der Produktion, der Wertschöpfung, den ein Produkt ist, was dann in die USA importiert werden soll, unter diesem Freihandelsabkommen, dass dann ein Großteil auch in Kanada und in Mexiko und oder in Mexiko dort der Wertschöpfung hat stattgefunden haben muss. Und das macht es schwieriger für die mexikanische und kanadische Regierung, da überhaupt irgendwie drauf einzugehen. Und die haben aber tatsächlich auch hohe wirtschaftliche Kosten, weil sie sehr, sehr, sehr eng eingebunden sind in diese regionalen Wertschöpfungsketten in Nordamerika.
Gut, da schauen wir mal vielleicht drauf, wie sich die Zölle auswirken. Hm. Und vielleicht werden unsere Hörerinnen und Hörer sich an der Stelle schon gedacht haben, wie rechnet man denn so ein Chaos? Julian, wie rechnet man denn so ein Chaos?
Ja, also ich leite, wie eingangs gesagt, die Forschungsgruppe Handelspolitik im Kiel-Institut und da haben wir so ein Handelsmodell, das, wir nennen das Kite-Modell. Und das ist ein Modell, ein mathematisches Modell, was wir implementiert haben. Also ein Modell, was wir mit Daten füttern können. Und wir haben also so ein, dieses mathematische Modell so kalibriert, wie man es nennt, dass es die Weltwirtschaft Ende 2024 abbildet. Also das ist natürlich ein stark vereinfachtes Modell und jedes Modell ist erstmal falsch, weil es eben vereinfacht, aber es ist eben, kann dennoch wirklich hilfreich sein und diese Modelle sind schon wirklich sehr, also die haben sehr gut funktioniert in der Vergangenheit, sagen wir es so. Das ist also ein Modell der Weltwirtschaft, wo Handel stattfindet, Handel zwischen unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichen Sektoren, wo Vorleistungsprodukte gehandelt werden, wo produziert wird, eben in unterschiedlichen Sektoren, unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Löhnen und so weiter. Und das heißt, wir können in dieses Modell, Stand Ende 2024, haben wir dann diese Zölle reingeworfen und gesagt, okay, was passiert denn jedenfalls in dieser Modellwelt, wenn hier die Amerikaner 10% auf alle Importe aus der ganzen Welt, außer Russland, Belarus, Kuba und Nordkorea, Kanada und Mexiko tun und 145% auf Importe aus China und die Chinesen eben mit 125% sie wehren. Was passiert dann in diesem Modell? Und das ist dann natürlich nicht exakt eins zu eins das, was in der realen Welt passieren wird, aber es gibt uns, glaube ich, schon einen ziemlich guten Einblick über das, was so von der, mindestens von der Richtung, aber auch von den Rankings und auch zum gewissen Grade, insbesondere bei den Handelseffekten, da wissen wir eben, dass das eigentlich schon ziemlich gut sehr, sehr hohe Vorhersagekraft hat. Was denn da so passiert, wenn das denn eine Weile auch so tatsächlich in der realen Welt dann so bleibt. Und die Effekte sind, wie man sich vorstellen kann, wenn die USA sich mit allen gleichzeitig anlegt, für die USA auch mit Abstand am höchsten, insbesondere bei den Preisen, weil die Amerikaner eben sich selbst das Leben gerade sehr, sehr schwer machen. Die erheben Steuern auf alle, de facto ja quasi alle ihre Importe und auch hohe Steuern, hohe Zölle. 10% auf beispielsweise 10% auf europäische Importe sind 5-mal so viel wie vorher. Das ist jetzt einfach weniger geworden als noch Anfang April, aber es ist 5-mal so hohe Importzölle im Vergleich zu vorher. Und das machen die mit allen Handelspartnern. Und das heißt, die können auch nicht so leicht ausweichen. Sie werden deutlich weniger aus China importieren, weil es da eben mit Abstand am teuersten geworden ist. Ja, also die Rohimporte, das, was an der Grenze ankommt, wird 2,5-mal so teuer gemacht. 2,5-mal so teuer. Und das heißt, überall anders gibt es auch die Zölle. Das heißt, so ein bisschen ausweichen werden sie.
Wir reden aber vielleicht, um das mal ganz kurz zu erwähnen, wir reden, was die Preise dann betrifft, über die Einfuhrpreise. Ne?
Genau.
Der Preis, den quasi der US-Importeur an den chinesischen Verkäufer bezahlt.
Wir reden, ja, das ist die Frage, ob sich dieser Preis ändert. Das hat dann was mit der sogenannten Zollinzidenz zu tun. Wenn der Preis erstmal gleich bleibt, dann reagiert der chinesische Exporteur überhaupt gar nicht. Und der amerikanische Importeur zahlt also die Zölle komplett. Wenn der chinesische Exporteur seine Preise so ein bisschen senkt, dann trägt er de facto eben einen Teil dieser Zolllast selbst. Da ist aber also sehr eindeutig gewesen während der ersten Trump-Zölle von vor 6 Jahren, also 2018 gab es ja schon mal so eine Episode, und auch zu erwarten jetzt eigentlich, dass einfach der mit Abstand größte Teil von den Amerikanern hier selbst getragen wird.
Okay, also das heißt, der US-Importeur hat dann einen höheren Preis, ja. Also 145% ist ja schon
drauf, ne?
145, also, merklich. Ja, ja. Genau. Und hat ja dann in dem Moment dann das Problem, dass er diesen Preis, und ist ja auch egal, ob der Chinese jetzt ein bisschen was übernimmt oder nicht, aber er hat dann auf alle Fälle einen höheren Preis. Und der wiederum, der muss dann an den Endkunden weitergegeben werden. Da kann man dann auch wieder spekulieren, ob es noch ein bisschen Spielraum gibt für Preissenkungen. Ja. Aber ich glaube, bei dem Zoll, selbst wenn der da ein bisschen irgendwo runtergeht, macht das dann auch nicht mehr so viel aus für den Endkunden. Ne?
Ja, genau, der kann natürlich in seine eigene Marge sich da schneiden und sagen, okay, das können wir nicht alles an den Konsumenten weitergeben. Mag ja auch sein, dass das so ist. Und es gibt auch gewisse Anteile des Preises für den Endkunden, die mit dem Import jetzt gar nicht mehr so zu tun haben. Also dadurch ist beispielsweise der Transport vom Hafen in das Geschäft ist ja nicht direkt jetzt vom Zoll betroffen. Ja, also das ist ja immer noch das gleiche Stückchen, das ist das gleiche Gerät, was man da jetzt transportiert. Also es gibt, glaube ich, auch schon, man darf das jetzt nicht so sehen, dass das jetzt alles 1:1 an den Endkonsumenten weitergegeben wird. Aber das Produkt selbst ist erstmal deutlich teurer geworden. Und das muss irgendwer zahlen. Historisch gesehen sozusagen wissen wir, und auch sehe nicht, warum das jetzt anders sein sollte, ist, dass der Exporteur, der Produzent auf chinesischer Seite, der wird das nicht zahlen oder nicht im großen Teil. Der Importeur hat mit Sicherheit keine so riesengroßen Margen, dass er das ganz abfängt. Also davon ist auch nicht auszugehen. Irgendwer zahlt es, am Ende zahlt es. Ein Großteil wird der amerikanische Konsument zahlen. Und deswegen haben eben auch diese Modellrechnung, die wir da gemacht haben in Kiel, gezeigt, dass der Preiseffekt in den USA wirklich also extrem hoch ist. Extrem hoch. Wir reden hier von anfangs sozusagen, in der ersten Rechnung hatten wir eine Zahl von knapp plus 8%, also zusätzlicher Inflation durch diesen Effekt. So sehr, dass wir da auch selbst nicht ganz wussten, ob wir da jetzt Fehler gemacht haben, weil das ist eine Zahl einfach, die, mit der man nicht mal so ganz leicht mal eben rausgeht. Und also wir haben es mehrfach gerechnet über unterschiedliche Arten, probiert es zu implementieren in dem Modell dieser Zölle. Und sozusagen, das ist das, was rausgekommen ist. Das hat sich so ein bisschen verbessert, in Anführungsstrichen, diese Zahl ist dann doch deutlich runtergegangen, als wir ein bisschen mehr wussten, wie das jetzt ausgestaltet ist und so. Wir sind jetzt bei knapp 5,2%, glaube ich, die unsere letzte Rechnung sagt. 5,2% zusätzlichen Preisanstieg zu dem, was sonst so in der Wirtschaft passiert, ist schon eine Hausnummer.
Wenn man dann quasi mal von dort ausgehend durchdenkt, was das für die US-Wirtschaft bedeuten könnte alles. Also wir sehen ja jetzt schon, dass Leute erstmal nicht mehr eingestellt werden, dass die Unternehmen abwarten, was dann da passiert. Dann kann man ja schon von einer ja recht großen Kontraktion sprechen. Obendrauf kommt ja vielleicht noch, dass gerade lauter Leute rausgeschmissen werden, die man vielleicht für die Ernte braucht. Also man hat sich da so richtig in so eine Grube reingegraben, ne?
Ja, also genau, bisher würde ich sagen, sieht man es in den Jobzahlen noch nicht in den USA, in dem Maß, mhm, was vielleicht schon hätte sehen können. Aber das, was wir beispielsweise in den Quartalszahlen jetzt vorletzter Woche gesehen haben, ist, dass die Schätzung für das BIP ist unerwartet runtergegangen und zwar ins Negative, minus 0,3% amerikanisches BIP im Year-on-Year im ersten Quartal. Das ist getrieben durch Importe, muss man ehrlich sagen. Es gab natürlich viele Unternehmen, die gesagt haben, wir erwarten, dass jetzt hier hohe Zölle Anfang April kommen. Wir importieren jetzt nochmal, was das Zeug hält, so ein bisschen auf Halde, auf Vorrat. Und dadurch sind die Importe, insbesondere von einzelnen Produkten, wo man eben hohe Zölle erwartet hat, doch wirklich dramatisch gestiegen im ersten Quartal, dass eben diese Zahlen etwas gedrückt hat. Aber das, was wir beispielsweise jetzt letzte Woche gehört haben, vorletzte Woche, dass irgendwie in Los Angeles der Hafen erwartet, dass ungefähr ein Drittel weniger Container ankommt. Auf einmal wird man das, glaube ich, sehr zeitnah physisch spüren, was das bedeutet, dass da solche hohen Zölle gegenüber den Chinesen verhängt wurden. Und ja, das ist nichts, glaube ich, was jetzt so von jetzt auf gleich wird man das merken, aber auf einmal wird es eben bestimmte Produkte werden auf einmal deutlich teurer werden. Und dann, ja, das hängt eben so ein bisschen davon ab, wie einfach sind die zu irgendwie Inventar davon zu haben für Unternehmen und unterschiedliche Effekte werden da, das ist so ein bisschen langsam wird man das merken, aber das wird jetzt, also langsam heißt, es kommt jetzt bald, sehr zeitnah, glaube ich, diese Sachen.
Wie geht ihr denn mit diesen, naja, schwankenden Informationen um? Heute so, morgen so, dann wieder da eine Ausnahme, da sollen auf einmal irgendwie Zölle auf Filme, die nicht in den USA produziert werden, verhängt werden und so weiter. Also geht der dann wirklich jedes Mal her und rechnet das neu durch?
Ja und nein. Wir haben dieses Modell seit einigen Jahren, wir entwickeln das immer weiter. Es gibt mehrere Leute, die da involviert sind und es ist auch nicht nur ein einzelnes Modell, sondern wir nennen es die Kite Model Suite. Also wir haben so mehrere, diese leicht unterschiedliche Sachen, machen aber alles ein. Der Grundgedanke ist eben, das sind so Handelsmodelle, mit denen man genau solche Sachen eben berechnen kann. Wir hatten früher immer so Szenarien, wir haben eben Szenarien, die wir dann simulieren und dann geben wir den Namen. Also das war irgendwie dann Liberation Day Szenario oder dann gab es irgendwie schon vorher diese Stahl- und Aluminiumzölle und dann gab es irgendwie die Autozölle. Wir hatten alle Namen. Und irgendwann im April haben wir gesagt, okay, wir hatten diese erste Einschätzung vom 2. April von den Liberation Day Tariffs, die habe ich selbst irgendwie um 11 Uhr abends gerechnet, an dem Tag, an dem das rauskam, damit wir möglichst schnell irgendwie eine neue, also erste Zahlen hatten. Und das Modell ist ziemlich schnell, also das sozusagen das Ausrechnen selbst, das dauert irgendwie, weiß nicht, zwischen 3 und 5 Sekunden. Oh. Das, was ein bisschen dauert, ist erstmal sozusagen das, was sind das jetzt für Zölle? Das ist dann das Eingeben und dann nachher da irgendwie eine schöne Grafik draus machen. So, aber so, das war dann das. Dann gab es aber eben diese Klarstellung in den darauffolgenden Tagen, sodass wir dann schon ein Datum da dran gehängt haben, immer an unsere Grafiken und an sozusagen, weil wir für dieses gleiche Liberation Day Zölle Szenario hatten eine leicht unterschiedliche Version mit Datum und dann irgendwann, ich glaube am 10. und 11. überschlugen sich ja, 10., 11., 12. am April überschlugen sich so ein bisschen so die Ereignisse, sodass wir dann auch einen Uhrzeitstempel noch mit drangehängt haben, weil es einfach, ja, wir mussten es irgendwie so ein bisschen auseinanderhalten. Aber ja, de facto, ja, wir rechnen das täglich gerade irgendwelche Sachen aus. Natürlich konvergiert es so ein bisschen jetzt gerade, es hat sich ja schon etwas stabilisiert. Also in den letzten Tagen sind nicht so ganz viele neue Sachen gekommen, aber naja, zu den Filmzöllen, unabhängig davon, dass ich mich frage, wie man das implementieren möchte auf amerikanischer Seite, haben wir uns das aber noch nicht angeguckt.
Ja gut, ich glaube, da gibt es auch noch viele Fragezeichen, weil es gibt ja eigentlich einen Beschluss, demnach dem Präsidenten genau das verboten ist, was er da vorhat. Mhm. Deswegen weiß man dann immer nicht, will er jetzt einfach mal wieder so seine Grenzen austesten oder will er, ne? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Oder er war sauer, dass er festgestellt hat, dass Dune 2 und 3 irgendwie nicht in den USA gedreht wurden oder keine Ahnung. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit denen man da agieren kann. Aber diese Unsicherheit hat ja im Grunde auch eine Auswirkung, ja. Dieser Wechsel, dieser ständige Wechsel. Und in meinem Verständnis dessen, was du gerade erzählt hättest, würde das Modell das aber nicht antizipieren.
Nee, das kann es nicht. Das ist ein Handelsmodell. Und da habe ich auch in den letzten Wochen immer wieder, also auch Kontakt mit Kollegen von beispielsweise der EZB oder mit Leuten, die eher so im Makrobereich sind. Weil das ist natürlich schon ein anderes Modell. Das ist eigentlich, ja, das ist auch ein statisches Modell. Wir haben zwar so Kurzfristprognosen und Langfrist, aber de facto ist es immer noch ein statisches Modell. Also wir spielen so ein bisschen mit so einer Dynamik, aber die ist eigentlich modellinhärent, gibt es erstmal keine richtige Dynamik. Und bei vielen Makromodellen geht es eben ja auch darum, Unsicherheit, was sind Erwartungen beispielsweise an Inflation, die dann wiederum selbst auch tatsächliche volkswirtschaftliche Prozesse beeinflussen. Also Erwartungen selbst beeinflussen ja volkswirtschaftliche Prozesse. Wenn ich glaube, dass die Inflation morgen höher ist oder sozusagen die Preise morgen höher ist, zu mehr Inflation kommt und sozusagen übermorgen sogar noch deutlich höher, dann werde ich eher jetzt was kaufen und sorge dann dafür, dass tatsächlich die Nachfrage steigt und damit tatsächlich auch Preise steigen können. Und solche Effekte gibt es in diesem Modell nicht, was wir haben. Also man kann so ein bisschen herumspielen, das haben wir auch probiert, aber sind wir sehr vorsichtig. Das tatsächlich auch, also das haben wir noch nicht veröffentlicht, aber man kann mit so einer handelspolitischen Unsicherheit, da gibt es so Äquivalente, wie das denn sozusagen umzurechnen wäre in tatsächliche Zölle oder nicht tarifäre Handelshemmnisse. Das haben wir aber sehr vorsichtig mit der Interpretation davon, von diesen Ergebnissen. Aber genau, eigentlich passiert natürlich gerade in der realen Welt sehr viele Dinge, die nicht so im Modell sind einfach.
Ja, man hat ja dann noch das Problem, dass es Anpassungszeiträume gibt. Ja. Ne? Also etwas passiert und im Grunde weiß man ja, okay, so braucht die Wirtschaft in Anführungszeichen dann mal so 1-2 Jahre, um sich da umzustellen. Auf der anderen Seite hat man jetzt aber gerade so einen großen Wust an Veränderungen, dass ich mir vorstellen könnte, dass das auch ganz massiv auf diese Anpassungszeiträume sich auswirkt, weil ja quasi alles gleichzeitig passiert und das kann ja dann auch wieder zu Engpässen führen, die es in früheren Fällen ja zum Beispiel gar nicht gab, weil alles andere weitergelaufen ist.
Ja.
Und sich nochmal ganz anders ausspielen, als man das dann bisher kannte. Ne? Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das eins der größeren Probleme dann
ist. Ganz sicher, ganz sicher. Da stimme ich dir voll zu. Also das, was dieses Modell macht oder was wir mit dem Modell machen, ist, also das kann, glaube ich, diesen reinen Zolleffekt auf Handelsströme sehr gut abbilden. Das, was es vielleicht auch noch zum gewissen Grade kann, ist zu sagen, okay, wie wird denn beispielsweise die Produktion darauf, sollte das genauso kommen, darauf reagieren? Aber ich glaube, also ich bin eben schon deutlich vorsichtiger, wenn es darum geht, über Preise nachzudenken, weil wenn wir tatsächlich in den USA solche Preisanstiege hätten, die das Modell hier gerade rausspuckt, dann wird ja die amerikanische Zentralbank reagieren. Und das kann eben dieses Modell nicht mehr. Ja, also dass darauf reagiert wird, also was weiß das Modell nicht, kann das Modell nicht, und das ist eben dementsprechend auch nicht in den Simulationsprozessen dann reflektiert.
Also das wird ja sehr interessant dann mit der Zentralbank, weil wenn die Inflation nach oben schießt, müsste sie ja eigentlich mit Zinserhöhungen reagieren. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich dann auch sofort eine wirtschaftliche Reaktion sehen, die ins Gegenteil läuft, ne? Also eine Kontraktion, sodass das ein bisschen schwierig wird für die Zentralbank. Ne? Und gleichzeitig haben wir natürlich Donald Trump, der versucht zu sagen, die Zinsen müssen runter. Aber das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber auch da wieder Unsicherheit.
Ja, ganz klar. Absolut.
Ja. Wie sieht es denn in Deutschland und Europa aus?
Ja, also du meinst die Effekte, was davon jetzt...
Die Effekte, ja. Geht es uns denn besser?
Besser im Vergleich zu vorher nicht. Nee, also es ist jetzt nicht, dass wir davon profitieren. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht die Effekte von diesen amerikanischen Zöllen auf unsere Wirtschaft überschätzen. Also wir brauchen da keine Angst zu haben. Und das liegt an unterschiedlichen Punkten. Der erste Punkt ist, dass die Amerikaner natürlich ein wichtiger Handelspartner sind für uns, für Deutschland, für die EU, aber sind in Anführungsstrichen auch nur ungefähr 10%. Ja, und wir, Pi mal Daumen, exportieren wir innerhalb der EU so ungefähr die Hälfte, 40% bis 50% von dem, was produziert wird, wird exportiert. Von dem, was wir exportieren, bleiben ungefähr 2/3 innerhalb der EU. Also für die EU ist die EU der wichtigste Markt. Und nur 10% von dem, was exportiert wird, geht in die USA und importiert, sieht das recht ähnlich aus. Also haben wir ja gesagt, dass wir importieren etwas weniger Ware, als wir exportieren, aber wir importieren dafür deutlich mehr Dienstleistungen, als wir exportieren. Dementsprechend sind die USA wichtig, aber das ist ja auch nicht so, dass der Handel mit den USA zum Erliegen kommt, sondern es wird schwieriger, es wird teurer. Und der zweite Punkt ist, dass wie viel teurer wird es denn gerade? Es wird natürlich, sagen die Importe auf amerikanischer Seite, 10% Zölle auf EU-Importe in diesem Moment. Aber diese Zölle, diese 10% gelten ja für fast alle Länder auf der Welt. Das heißt, es ist nicht diskriminierend gegenüber der EU, sodass die Amerikaner im Zweifelsfall gar nicht viel weniger jetzt von uns kaufen. Das ist ja nicht relativ teurer geworden aus der EU, sondern ist ja für die Amerikaner aus der ganzen Welt teurer geworden zu importieren. Also dadurch hat die EU jetzt gar nicht so einen riesen Nachteil dadurch. Das kommt aus einigen neueren Rechnungen, Simulationsrechnungen bei uns raus, dass einzelne Sektoren sogar in diesem Moment jetzt erstmal kurzfristig mehr exportieren könnten in die USA als noch vor dem 10. April, so muss man sagen. Weil wenn jetzt beispielsweise ein amerikanisches Unternehmen bisher vorher viel aus China importiert hat, irgendwas, was die Amerikaner nicht selbst produzieren können, aber vielleicht, was die Europäer gut oder die Deutschen gut produzieren können und auch auf den Weltmarkt schicken, dann ist es auf einmal für die Amerikaner erheblich viel teurer geworden, das aus China zu kaufen, sodass sie sich vielleicht umgucken und sagen, oh, jetzt auf einmal ist das deutsche Produkt doch günstiger. Obwohl da 10% Zoll drauf sind, aber für das Produkt aus China sind 145% Zoll drauf. Also kaufen Sie lieber jetzt das deutsche Produkt, weil Sie es in der kurzen Frist gar nicht selbst herstellen könnten. Das heißt, es kann da zu ganz interessanten Umleitungseffekten kommen, sodass es für die europäische und für die deutsche Wirtschaft Stand jetzt bei diesem Szenario, was wir gerade haben, gehen wir davon aus, dass das Gesamtproduktion, reale Produktion, also in Anführungsstrichen BIP, minus 0,2 bis minus 0,3 Prozentpunkte sind. Was natürlich auch nicht hilft in der Situation, in der wir sowieso gerade sind, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch.
Also meinst, man hätte instinktiv gesagt, das ist mehr, ne? Wobei man ja aus deutscher Sicht heraus, also da ist es ja schon ein höherer Prozentanteil Exporte in die USA als aus gesamteuropäischer Sicht, ne? Also wir sind etwas mehr betroffen als andere europäische Länder.
Ja, aber ich glaube nur minimal über dem Durchschnitt. Also ich glaube, es gibt noch einige Länder, die noch etwas mehr, aber genau, es gibt auch einige, die weniger. Aber auch da ist es jetzt, genau, lass es noch 2 Prozentpunkte mehr sein, aber mehr ist es nicht. Aber da muss man auch wiederum sagen, es kann natürlich schon einzelne Firmen oder einzelne Sektoren deutlich härter treffen. Also bei Sachen, die die Amerikaner selbst produzieren, Stichwort Autos, da tut es vielleicht schon ein bisschen mehr weh. Bei Autos sind es ja auch 25%, nicht nur 10%. Da gibt es ja diese extra sektoralen Autozölle. Da tut es also schon, glaube ich, der Automobilindustrie mehr weh als der Durchschnittsindustrie. Und das, obwohl die Amerikaner ja auch nur jetzt letzte Woche bei Autoteilen ganz kleine Ausnahmen gemacht haben. Auch sehr wirre Ausnahmen, aber grundsätzlich sind eben Autoteile auch davon betroffen, von den Zöllen. Also auch die Produktion in den USA von Autos wird teurer, weil die viele Teile importieren. Aber die Zölle sind eben schon, also es sind schon höhere Zölle und die führen dazu, dass in unseren Simulationsrechnungen die Automobilindustrie die stärkst betroffene Industrie ist.
Hat denn das Modell diese Ausweichbewegungen dann mit drin? Also das viele chinesische Unternehmen.
Ja.
Also Sie sagen jetzt nach Vietnam und zack, das ist da alles mit verarbeitet.
Das ist da mit drin, genau. Diese Handelsumleitungseffekte sind da drin. Und das ist auch das, was unser Modell sehr, sehr gut kann. Es ist ja mal ein Handelsmodell und das ist das, ehrlich gesagt, was so Makromodelle gar nicht so gut können, weil die häufig eben nicht, die haben eben ihre Stärke an anderer Stelle, aber nicht, wenn es darum geht, so Handelsströme zu modellieren.
Das, was bei China ausgespuckt wird als Ergebnis, das du uns jetzt verraten wirst, das ist dann schon eine abgemilderte Version quasi dessen durch die Handelsumleitung.
Ja, ganz genau. Also die Chinesen werden natürlich deutlich weniger in die USA exportieren und mehr in den Rest der Welt. Also da wird es schon diese Umleitungseffekte geben, ganz eindeutig. Aber auch da gibt es ja auch diese Sorgen vor einer Importschwemme aus China. Das sehen wir auch tatsächlich nicht, weder im Modell noch, wenn man da, glaube ich, strukturiert drüber nachdenkt, also sehen wir nicht, wie das tatsächlich so passieren kann. Aber genau, also die Importe aus China beispielsweise, sagt unsere letzte Modellrechnung, dass die Importe aus China in die USA gehen zurück um über 40% innerhalb eines Jahres. Wow. Also dramatisch. Ja. Und aber für den Rest der Welt steigen sie um ungefähr zwischen 2,5% und 3%. Und das ist nicht so ganz anders für die EU.
Wie kommt es, dass das doch kein Problem wird, diese Produktionsschwemme quasi?
Naja, also jetzt mal nur über den Daumen, also was wir ein Back-of-the-Envelope nennen würden, Back-of-the-Envelope-Calculation, also nur so über den Daumen. Die Amerikaner haben ungefähr im Wert von 400 Milliarden US-Dollar importiert aus China. Wenn wir sagen, das geht um 40% zurück, das heißt, es sind 160 Milliarden weniger. Also 160 Milliarden an Wert von Importen müssen jetzt irgendwo anders hin auf den Rest der Welt. Ja? Die gehen also nicht mehr in die USA aus China. Sollte man sich angucken, wohin denn normalerweise Güter gehen, die in China produziert werden. Und China hat eine Exportquote von ungefähr 20%. Das heißt, nur 20% von diesen 160 Milliarden werden jetzt exportiert. 80% davon werden erstmal in China bleiben. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ob es jetzt dann 20% sind oder ob es deutlich mehr sind. Aber vielleicht gehen wir mal von einem Extremszenario von 50% aus, die von diesen Gütern, die in China produziert wurden, eigentlich in die USA hätten gehen sollen. Aber jetzt ja, gehen davon 50% gehen in den Rest der Welt. Dann sind wir noch bei 80 Milliarden. Wenn man sich anschaut, wohin denn die Chinesen normalerweise exportieren, dann gehen ungefähr 13% in die USA. Ja, da fällt jetzt eben ein Großteil weg. Und ungefähr 16% gehen in die EU. Das heißt, wir sind bei 16% von 80 Milliarden. Dann sind wir bei ungefähr 12 Milliarden mehr, die jetzt also aus China in die EU gehen. Die EU importiert normalerweise ungefähr einen Wert von 500 Milliarden. Das heißt, wir müssen, also auf diese 500 Milliarden kommen jetzt 12 Milliarden drauf. Das sind 6%, also in dieser Rechnung, die wir schon probiert groß zu rechnen, probiert haben, wären es dann 6% mehr. Aber das macht jetzt nicht, also das nenne ich nicht eine Importschwemme. Und insbesondere, wenn man sich das noch auf Produktebene anschaut, sind das eben Produkte, die in Europa eigentlich nicht hergestellt werden oder nicht in dem Maße. Also Sachen, die vorher aus China in die USA gingen, das kann wiederum, also auch für einzelne Unternehmen kann das ein Problem werden. Aber im Großen und Ganzen kann es kein Problem werden, weil die Güter, die dort in die USA importiert werden aus China, wenn die jetzt auf den Rest der Weltmarkt sozusagen, könnte man es nennen, kommen, dann gibt es einige Sektoren, in denen das deutliche Vergrößerung des Angebots bedeutet, schon wirklich signifikante, bis zu 25% im Durchschnitt höher, beispielsweise im Bereich Textilien oder Kleinwaren, solche Sachen. Aber fast alle anderen Sektoren, da sind das eben ein paar Prozent mehr, die jetzt auf dem Weltmarkt sind. Wie gesagt, bei einzelnen Produkten, einzelne Firmen können da Probleme bekommen. Im Großen und Ganzen sehen wir nicht, wie das möglich sein soll, dass es wirklich zu gesamtwirtschaftlichen Problemen dazu kommt.
Das ist eine Aussage. Und da bin ich ja dann sehr gespannt, wie sich das auslässt. Aber Ja. Südostasien würde mich dann doch noch interessieren, weil Südostasien ist insofern interessant, als dass es immer so ein bisschen als aufstrebend galt, da jetzt quasi oben drauf zu hauen mit den ganzen Zöllen, behindert natürlich diesen Aufstieg einerseits. Auf der anderen Seite ist das eine sehr interessante Gegend, Klammer auf. Da werde ich hoffentlich demnächst nochmal eine Aufnahme zu haben, Klammer zu, so dass man immer sagt, so, also man kann da neue Partner finden, Sachen entwickeln und so weiter. Das ist vielleicht die interessante Gegend für die deutsche Wirtschaft. Wie erwischt es die denn?
Die waren initial am 2. April deutlich mehr getroffen als der globale Durchschnitt, einfach weil sie schon jetzt recht viel in die USA exportieren und auch, also Vietnam, aber auch andere südostasiatische Länder auch alle ein Handelsbilanz oder die USA ein Handelsbilanzdefizit mit diesen Ländern haben und dementsprechend haben sie aufgrund dieser Formel, über die wir eben gesprochen haben, auch hohe Zölle bekommen jetzt. Und das hat eben dazu geführt, dass die erstmal große Effekte gesehen haben bei uns im Modell. Bei denen ist jetzt aber natürlich auch wieder gesenkt auf 10%. Also da ist jetzt gerade so ein bisschen die Situation unklar, glaube ich, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, die Amerikaner werden schon deutlich vorsichtiger sein, jetzt sollten die das weiter durchziehen, dass sie sich mehr Gedanken machen zu den sogenannten Rules of Origin, also wo Waren tatsächlich herkommen. Wir hatten da eben schon drüber gesprochen. Es gab schon eine Bewegung von chinesischen Herstellern, dass sie gewisse Produkte nach Vietnam geschickt haben und von dort dann weiter in die USA. Irgendwie gab es dann einen Stempel noch da drauf. Teilweise wurde dann auch ein bisschen noch daran rumgeschraubt. Und es gibt natürlich auch chinesische Firmen, die dann in Vietnam tatsächlich Firmen auch gebaut haben, sodass Produktionsstätten, dass das tatsächlich zwar vielleicht von einer chinesischen Firma war, aber ein vietnamesisches Produkt, handelsrechtlich. Das auseinanderzuhalten und sozusagen zu überlegen, was kommt denn jetzt tatsächlich hier aus Vietnam und hat dementsprechend einen gewissen Zollsatz oder was kommt aus China und hat einen anderen Zollsatz, das ist jetzt Aufgabe der Amerikaner, wenn sie sowas machen. Da hat die WTO vorher geholfen, da gibt es den Most Favored Nation Zoll. Da ist es eigentlich mehr oder weniger egal, woher es kommt. Wenn man kein Freihandelsabkommen hat, ist das der Zollsatz, den alle zahlen müssen. Da muss man nicht genau gucken, woher es denn kommt. Wenn man aber jetzt überall unterschiedliche Zölle hat, dann wird das für die Amerikaner recht schwierig, tatsächlich das auch durchzuziehen, weil sie prüfen müssen, kommt jetzt dieses iPhone aus Indien oder kommt es aus Brasilien oder kommt es aus Vietnam oder aus China? Welcher Teil der Komponenten kommt tatsächlich aus Indien, damit es den indischen Zollsatz bekommt? Ja, sind das irgendwie, also das ist
Einzige Lösung, die Sie bisher angeboten haben, lautet ja, die AI wird das scannen und erkennen.
Ja.
Das Personal möchte man auf jeden Fall nicht dafür einstellen. Ja.
Aber sie haben ja weniger Importe, das heißt, haben ein bisschen mehr Kapazitäten.
Weniger Arbeit. Ja. Dann lassen wir das mal offen mit der genauen Zahl, weil am Ende wir vielleicht eh nochmal drüber sprechen müssen, wenn dann genau klar ist, wie es ausgeht. Diese Absenkungen im BIP, sind das Einmaleffekte oder ist das so eine Art dauerhafte Senkung?
Das ist quasi ein Level-Effekt. Also das ist sozusagen eine dauerhafte Druck, den man sich aufbaut, weil man ja diese Zölle auch dauerhaft so halten möchte.
Das heißt, solange die da sind, ist das weg. Und dann habt ihr euch mal den Spaß gemacht, in Anführungszeichen, und so eine Art Eskalationsszenario ausgerechnet.
Inwiefern meinst du?
Naja, so, weiß ich, so 80% auf alles oder weißt du, so,
ja,
so,
wo, ja,
so richtig abgeht.
Doch, klar. Also wir haben unterschiedliche Sachen gerechnet. Eben dadurch, dass dieses Modell recht schnell ist, haben wir sogar mal solche Sachen wie optimale Reaktionen und so simuliert. Wobei das natürlich dann auch immer unter bestimmten Annahmen so ist. Aber ja, also je höher diese Zölle, desto mehr kapseln sich die USA vom Rest der Welt ab. Und bei all dem muss man aber sagen, es sind die Amerikaner, die das mit dem Rest der Welt machen. Und solange der Rest der Welt die Füße stillhält und nicht sich überlegt, das ist eine super Idee, was die Amerikaner machen, wir machen jetzt auch Zölle gegen alle, ist es eben dieses eine Land, ja, ein wichtiges Land, großes Land, die USA, die sich aus dem Weltmarkt verabschieden. Aber wenn der Rest der Welt erstmal weiter so macht wie bisher, dann sind auch die Folgen, mit Ausnahmen, ja, wir hatten kurz schon über Kanada und Mexiko gesprochen, ist der Rest der Welt davon betroffen, aber es ist nicht das Ende der Welt. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, sollte sowas tatsächlich passieren, geht es ja um viel mehr als nur um Zölle und um Handelspolitik. Also dann ist das Modell auch wieder ganz schnell am Ende. Ja, also wir können mit diesem Modell Autarkie simulieren, wo ein Land sich komplett verabschiedet aus der Weltwirtschaft. Aber in dem Moment, in dem ein Land sich in die Autarkie verabschiedet, passiert ja noch mehr. Gerade bei einem Land wie der USA, also wenn wir uns über finanzielle Verflechtungen Gedanken machen und so viele Dinge.
Technologietransfer, ne?
Genau, es ist ja, diese Effekte hat dieses Modell nicht, sind da nicht drin. Hm. Aber es ist schon so, je höher die Zölle gegen alle Länder, desto teurer wird es und vor allem auch desto teurer wird es für die USA.
Dann habe ich zum Schluss zwei Fragen, die etwas übergeordneter Natur sind. Ich finde den Begriff Strafzölle etwas schwierig. Du hast es jetzt interessanterweise Schutzzölle genannt. Strafzölle ist ja immer so, hat ja was mit Strafe zu tun. Da frage ich mich dann immer, was haben wir dem denn angetan, dass er uns strafen darf und kann? Aber Schutzzölle wäre aus deiner Sicht das bessere Wort dann.
Schutzzölle kommt aus dem Gedanken, dass man seine eigene Industrie schützen möchte vor der bösen Konkurrenz von außerhalb. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Wortwahl, mit der man vielleicht etwas besser leben kann. Also Strafzölle hat sich so ein bisschen, war auch beispielsweise im letzten Jahr, als die Diskussion um Elektroautos aus China da für ein paar Wochen da war, wurde auch über Strafzölle gesprochen. Das waren aber keine Strafzölle, also das wirklich nicht, weil da ging es
um
Ausgleichszölle, dass man da probiert, den Preis wieder so herzustellen, wie er eigentlich sich eingestellt hätte, hätte denn der Markt gesprochen. Wir können auch einfach am besten einfach nur über Zölle sprechen. Also ich glaube, dass, genau, da läuft eben noch viel mehr Konnotationen von der Konnotation mit.
Wir haben ja versucht, das ja schon so ein bisschen einzukategorisieren, was hinter den Zöllen steht mit den Worten. Deswegen habe ich das jetzt nochmal aufgemacht. Das andere ist tatsächlich aber auch der Handelskrieg, weil über Handelskrieg reden wir ja schon seit Trump 1. Und da muss ich mich auch ein bisschen so schwer tun. Also wenn Trump 1 schon der Handelskrieg war, was ist das denn? Der Atomzollkrieg? Oder?
Es ist auf jeden Fall kein globaler Handelskrieg. Es ist ein Handelskrieg von den USA angefacht und gegenüber, vor allem in diesem Moment gegenüber China. Also da ist es ja eskaliert. Es ist kein globaler Handelskrieg. Es sind die Amerikaner, die das gerade mit all ihren Partnerländern macht. Und hat sich doch nichts getan zwischen Deutschland und Argentinien und zwischen Indien und Indonesien. Das hat ja erstmal im ersten Moment, jedenfalls auf dieser politischen Schiene, hat das ja glücklicherweise noch keine großen Auswirkungen. Weil das wäre dann tatsächlich, da würde ich ein deutlich größeres Risiko für die Weltwirtschaft sehen, als es jetzt bei den Amerikanern ist. Die Amerikaner verhängen Zölle gegen alle. Dann ist es immer noch von, einmal sich vorzustellen, angenommen, es gibt knapp 200 Länder, die mit anderen knapp 200 Ländern handeln, haben wir also 40.000 bilaterale Beziehungen. Und da drin ist die USA ein Land. Und die USA hat also jetzt Zölle verhängt gegen 200 Länder und bekommt im besten Falle oder im schlechtesten Falle die Retourkutsche und 200 Länder verhängen Zölle gegen die USA. Dann sind also 200 plus 200, also 400 bilaterale Beziehungen betroffen von 40.000 in diesem ganzen Welthandelssystem. Und da dürfen wir nicht über einen globalen Handelskrieg sprechen.
Julian Hinz, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank von meiner Seite.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles, sowie auf Reddit oder auf Mastodon. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.